Deutschlandfunk, der Tag.
Wir machen zum Start mal einen kurzen Schlenker in die Geschichte. Nicht so weit weg, wir schauen 6 Jahre zurück in den Juli 2018. Der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, hatte eine Botschaft zu verkünden.
Ich nehme jetzt mal Afghanistan. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.
Ja, nach dieser Pressekonferenz hagelte es Kritik. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter namens Karl Lauterbach twitterte damals, dass Seehofer seinen 69. Geburtstag mit 69 Abschiebungen nach Afghanistan feiert, wo einige von ihnen wohl der Tod erwartet, zeigt nur, wie fertig er mittlerweile ist. Das ist selbst der CSU nicht würdig. So, zurück in die Gegenwart. In Afghanistan regieren mittlerweile die Taliban. Und in Deutschland hat sich der Wind gedreht. Innenministerin Nancy Faeser, wie Lauterbach auch SPD, hat jedenfalls keine Bedenken zur Sicherheit der gerade abgeschobenen 28 Afghanen.
Es gibt keinen Abschiebestopp in Afghanistan, der das verhindert hätte. Insofern gehe ich auch davon aus, dass sie dort sicher sind.
Müssen wir drüber reden, die Abschiebung zu den Taliban und der neue, härtere Migrationskurs. Ein Thema gleich. Das andere, die Rückkehr der Kinderlähmung, Polio nach Gaza. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem Freitag, den 30. August 2024. Ich bin Philipp May. Hi.
Wir haben angekündigt, ich habe angekündigt, dass wir auch Straftäter nach Afghanistan wieder abschieben werden. Das haben wir sorgfältig vorbereitet, ohne groß darüber zu reden, weil solches Vorhaben ja nur gelingt, wenn man sich da Mühe gibt, wenn man das sorgfältig und sehr diskret macht. Heute ist das erfolgt.
Bundeskanzler Olaf Scholz, heute Morgen, aber sorgfältig vorbereitet hin oder her, dass dieser erste Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban ausgerechnet heute stattgefunden hat, eine Woche nach Solingen und 2 Tage vor der Landtagswahl, lässt eher hektische Betriebsamkeit im Hintergrund vermuten. Zumal Grünen Co-Chef Omid Nuripur vor 2 Tagen bei uns hier im Deutschlandfunk noch das zum Thema Abschiebung nach Afghanistan gesagt hat.
Ich habe bisher noch nicht gesehen, wie es gehen soll. Aber es gibt ja schlauere Leute als mich. Vielleicht haben die eine Idee. Und deshalb lassen wir doch mal die Vorschläge kommen und dann werden wir sie erörtern miteinander. Gleichzeitig aber kann ich immer nur wiederholen, wenn man ein islamistisches Terrorregime wie die Taliban anerkennt, wenn man mit ihnen Deals macht, und wir sehen ja, dass sie in jedem Gespräch vor allem Geld wollen mit den anderen Staaten, die mit denen bereits im Gespräch sind, dass das nicht unbedingt ein Beitrag dazu ist, Islamismus zu bekämpfen. Wenn man islamistischen Terroristen Geld gibt, dann wird man das Problem nicht kleiner machen, sondern eher größer.
Und jetzt ist heute um 6.56 Uhr doch eine Chartermaschine von Qatar Airways von Leipzig aus Richtung Kabul gestartet. An Bord, nach Angaben der Bundesregierung, 28 afghanische Straftäter. Also sprechen wir über den neuen Migrationskurs der Ampel. Wladimir Balzer aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Hallo Wladimir.
Ich grüße dich, Philipp.
Wer wurde da denn jetzt alles in die Maschine gesetzt?
28 Männer. Verurteilte Schwerverbrecher mit afghanischem Pass, die in deutschen Gefängnissen saßen. Den Großteil ihrer Strafe haben sie bereits abgesessen. Sie hatten kein Bleiberecht mehr in Deutschland. Gegen sie lagen Ausweisungsverfügungen vor. Also das war rechtlich soweit in Ordnung, sie außer Landes zu bringen. Abschiebungen sind ja Ländersache, sodass die Identitäten von den Bundesländern jetzt auch erst so Stück für Stück veröffentlicht werden. Also keine Namen natürlich, aber die Taten, für die sie verurteilt wurden. Und es sind vor allem Vergewaltiger, Gewalttäter im Generellen und auch Drogendealer dabei. Nur mal so vielleicht 2, 3 Beispiele aus den Ländern. Aus Berlin sind es 2, aus Bayern 3, aus Baden-Württemberg 5 und aus Nordrhein-Westfalen 1 Mann. Und wie gesagt, alle mit diesen Taten schweren Verbrechen.
Okay, jetzt hat aber Deutschland, und das ist ja die Krux, keine offiziellen Kontakte zu den Taliban aus guten Gründen. Wie wurde dieser Deal eingefädelt?
Also, genauso wie du sagst, direkt mit den Taliban will man das nicht tun, aus politischen, aus ethischen, aus vielerlei Gründen, denn das wäre ja fast schon eine Art Normalisierung, sich mit denen da an einen Tisch zu setzen. Man hat das über Katar gemacht, über das Emirat Katar. Das berichtet zumindest der Spiegel. Katar selbst als Ort wurde jetzt nicht offiziell bestätigt, aber das liegt absolut nah, weil in Doha, der Hauptstadt von Katar, ist ein wichtiges Verbindungsbüro der Taliban, mit dem sie eben auch Verbindungen halten in die internationale Welt. Das ist so ein Hub, wenn man so will. will, wo sie auch die Menschen aus aller Welt treffen, Politiker treffen. Offiziell von der Bundesregierung heißt es da einfach nur, angesichts der bekanntermaßen schwierigen Rahmenbedingungen hat Deutschland regionale Schlüsselpartner um Unterstützung gebeten, um die Rückführung zu ermöglichen. Für diese Unterstützung ist die Bundesregierung sehr dankbar. Das ist die offizielle Sprachregelung.
Ist ja interessant, erinnert ja fast so ein bisschen an die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, die auch nicht direkt, aber über Katar dann immer.
Ja. Es braucht diese Umwege aus vielerlei Gründen, aus internationalen Gründen, aus diplomatischen Gründen, auch natürlich aus innenpolitischen Gründen. Denn gerade zum Beispiel für das grün geführte Außenministerium von Annalena Baerbock, das ist ein großes Tabu für viele Grünen noch gerade. Ja, mit den Taliban irgendwie in direkte Verhandlungen zu treten und sie damit natürlich indirekt auch anzuerkennen.
Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat Olaf Scholz ja schon nach dem tödlichen Messerangriff von Mannheim, 31. Mai, Abschiebung nach Afghanistan angekündigt. Er hat gesagt, wir wollen das machen. Also man kann davon ausgehen, dass da im Hintergrund schon länger drüber geredet wird. Wie lange dauerten die Verhandlungen?
Ja, also die Verhandlungen dauerten wohl 2 Monate. Genau diese Zahl wurde jetzt auch nicht offiziell bestätigt. Mhm. Überhaupt heute bei der Regierungspressekonferenz, die finden ja immer hier statt, bei uns da im Gebäude der Bundespressekonferenz, wo auch das Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks ist, da zeigte man sich sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Und die Bestätigung ließ man alles sehr im Konjunktiv. Diese 2 Monate Verhandlungen, das schreibt der Spiegel, das ist auch sehr wahrscheinlich. Das ist so eine Zeit, die da auf jeden Fall passen würde. Natürlich war das sozusagen nicht direkt nach Solingen. Also eine Woche hätte nun wirklich nicht gereicht, um diesen Flug zu bewerkstelligen.
Okay. Es ist ja ein Deal. Es wird ein Deal gewesen sein. Das heißt, es gibt Leistung und Gegenleistung. Eine Einzelheit ist bekannt geworden. Die Straftäter sollen jeweils angeblich 1.000 Euro Handgeld erhalten haben jeweils. Warum?
Ja, das ist eigentlich regulär so. Es gibt so einen Topf vom Bundesinnenministerium, so eine Art Handgeld, eine Art Startgeld, wenn man so will, für all jene, die als Asylsuchende raus müssen oder auch raus wollen. Und das könnten auch sogar 2.000 Euro sein, über 3 Monate gestreckt. Das ist noch nicht mal die Spitzensumme. 1.000 Euro in Afghanistan sind relativ viel Geld. Man könnte, auch das wird nicht offiziell gesagt, aber man kann natürlich davon ausgehen, das ist eine Art Überbrückung. Das ist vielleicht sogar eine Art Freikaufen von einer möglichen Verhaftung vor Ort, von einer möglichen Doppelverurteilung. Afghanistan ist ein sehr korruptes Land. Man könnte dieses Kalkül unterstellen, dass man mit diesen 1.000 Euro als jemand, der aus Deutschland ausgewiesen worden ist, vor Ort erst einmal zumindest für eine gewisse Zeit frei leben kann.
Okay. Gibt es sonst noch Einzelheiten, die
Nein,
bekannt sind?
Keine offiziellen. Ja. Man kann natürlich, da das alles über Katar lief, über Doha lief, klar spielt einfach Katar als Emirat, als Partner eine wichtige Rolle. Wir wissen ja, dass wir da demnächst auch Gas beziehen werden von dort. Das Land ist wichtig für die deutsche Rüstungs- und Autoindustrie. Also das läuft vieles über Katar und da wird es sicherlich Zugeständnisse gegeben haben.
So, das Ganze ist natürlich hochsymbolisch, diese Abschiebung nach Afghanistan. Und wenn man der Bundesregierung Glauben schenken will, dann soll das ja institutionalisiert werden, dass man jetzt in Zukunft immer weiter nach Afghanistan und dann irgendwann auch nach Syrien sogar abschieben will. Wie soll das denn jetzt weitergehen?
Na, die Verhandlungen laufen auf jeden Fall weiter, wie man hört. Das wird natürlich auch nicht offiziell bestätigt. Und das sind ja alles hochgeheime Vorgänge, wo man natürlich auch die Öffentlichkeit nicht allzu sehr einbinden will. Aber es ist völlig klar, dass Katar nicht der einzige Partner sein wird, mit dem man da also diese Deals macht. Usbekistan ist genannt worden, auch andere Länder in der Region. Wir werden sicherlich, du hast es gesagt, Philipp, auch wieder Flüge nach Syrien erleben, wo ja viele sagen, es gebe da sichere Bereiche des Landes, wohin man Menschen abschieben könnte. Immer aber auch dort natürlich in Umgehung des Regimes vor Ort. Das sind so Grenzgänge natürlich. Ne? Das sind ethische, politische, diplomatische Grenzgänge, die Deutschland da macht, die aber aufgrund des innenpolitischen Drucks hierzulande durchaus eine innere politische Logik haben. Das kann man bewerten, wie man will, aber es macht, wenn man die Diskussionen hier sieht und auch den politischen Druck sieht, unter dem die Ampel steht, macht das einen gewissen Sinn.
Aber wir bewerten das natürlich und da kommt die Frage natürlich auf, gibt es gar keine rechtlichen, menschenrechtlichen Bedenken, Menschen, auch wenn Straftäter sind, in ein Land wie Afghanistan oder dann irgendwann eventuell auch nach Syrien abzuschieben?
Klar gibt es die. Die gibt es ja sogar innerhalb der Ampel. Ne? Wir haben das ja gehört. Wir hören gerade viele grüne Stimmen, die da recht skeptisch sind. Übrigens gestern schon hat sich die Fraktionschefin, also am Donnerstag, wir nehmen ja hier unseren Podcast am Freitag auf, am Donnerstag hat sich Fraktionschefin Britta Hasselmann schon geäußert vor diesem Abschiebeflug und hat gesagt, na, also Streichung für Sozialleistungen für Flüchtlinge, ne, das ist ja das Teil, der Teil dieses Sicherheitspakets dort, das sei gar nicht so einfach. Es gibt da klare Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf das Existenzminimum für Menschen, auch für Geflüchtete. Ähnliche Stimmen hören wir jetzt auch angesichts dieses Abschiebeflugs. Es ist wahnsinnig ambivalent und schwierig. Wie gesagt, Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, die ist auf die Taliban nachvollziehbarerweise wegen auch ihrer feministischen Außenpolitik nicht wirklich gut zu sprechen. Die Rede ist von Einzelfällen, von technischen Möglichkeiten. Das ist so die Formulierung, die gerade von den Grünen kommt, dass man also ein paar hundert vielleicht abschieben kann, aber nicht Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende. Also es wird es weitergeben, aber klar, es ist total schwierig. Eigentlich ist es rechtlich gar nicht vorgesehen, Menschen dahin abzuschieben, wo ihnen Folter droht, vielleicht sogar die Todesstrafe, öffentliches Steinigen, vieles andere mehr. Zum Beispiel gerade Sexualstraftäter, da sind ja einige dabei in diesem Flugzeug, was jetzt gerade gelandet sein dürfte. Also wenn die dort vor Ort nach den örtlichen Gesetzen da verurteilt werden, dann sieht es sehr, sehr übel aus für sie.
Okay, so, du hast es schon genannt, die Abschiebung ist Teil im Prinzip des Asyl- und Migrationspakets, auf das sich die Ampel gestern geeinigt hat. Also es gehören, wie gesagt, diese Möglichkeiten nach Syrien und Afghanistan abzuschieben dazu. Und du hast auch schon einen zweiten Punkt genannt, nämlich die Kürzung von Sozialleistungen von Flüchtlingen, / Migranten, die schon woanders in einem anderen EU-Land registriert sind. Was gehört noch alles zu diesem Paket dazu?
Also das ist ein wichtiger Punkt, diese Dublin-Flüchtlinge, weil da gibt es ja sehr viele und da gibt es auch große Probleme, die zurückzubringen, denn die können ja, das will ich vielleicht nochmal an der Stelle sagen, weil man immer denkt, okay, also Menschen, die sozusagen einen Asylantrag nach den Dublin-Regeln stellen, die können ihn ja eigentlich gar nicht in Deutschland stellen, weil wir sind ja von EU-Ländern umgeben, aber nein, natürlich können die erstmal über die Grenze, können hier erstmal ankommen und dann muss mit einem EU-Aufnahmeland verhandelt werden, bitte nehmt sie zurück, denn bei euch sind sie angekommen. Das ist wahnsinnig schwierig, das machen nicht alle mit. Ja. Das machen im Moment nur 60% der Fälle, können über diesen Weg sozusagen dann auch abgewickelt werden. Und da sollen also Sozialleistungen gestrichen werden, damit diese Menschen selbst sich in den Zug oder wo, wie auch immer setzen und sagen, ich fahre wieder dahin zurück, wo ich angekommen bin. Das ist das eine. Das andere sind tatsächlich ganz praktische, auch sicherheitspolitische Dinge. Ein Messerverbot zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen. Wir haben ja gesehen, dieser schreckliche Attentat in Solingen ist mit einem Messer verübt worden. Also ein Messerverbot bei öffentlichen Veranstaltungen und auch im Fernverkehr. Das ist ein wichtiger Punkt. Mehr Möglichkeiten, die Identität von Geflüchteten zu überprüfen, etwa durch biometrischen Abgleich. Viele andere Dinge, die sozusagen auch eine Taskforce zum Beispiel, die eben Bund und Länder auch zusammenbringen soll. Da sind wir übrigens auch bei einem ganz wichtigen Punkt, Philipp, nämlich die Zusammenarbeit von Bund und Ländern und Kommunen. Da sind ja viele verschiedene Behörden da involviert, wenn es um Migrationspolitik geht, wenn es aber auch um die Verfolgung von Straftätern geht mit Migrationsgeschichte oder mit asylsuchenden Geschichte. Das ist ja alles wahnsinnig viel verteilt auf verschiedenen Ebenen und das soll auch besser werden.
Okay. Würdest du sagen, das sind alles ganz pragmatische Maßnahmen, die dazu geeignet sind, um die Sicherheit oder zumindest das Sicherheitsgefühl der Menschen, dass er ja angeknackst ist nach Solingen, zu erhöhen und auch die ungeregelte Migration im besten Fall besser in den Griff zu bekommen?
Naja, schwierig. Also es wird sicherlich schwierig, das jetzt irgendwie über eine gewisse Zeit auch irgendwie wissenschaftlich, rational, empirisch nachweisen zu können, ob das dann wirklich etwas gebracht hat, wenn dann sowieso nur langfristig. Ja, also natürlich nicht, ab morgen wird es keine Messerangriffe mehr geben. Also in Teilen ja, weil bestimmte Details, gerade was zum Beispiel ein Messerverbot angeht, so eine ganz praktische alltägliche Sache, wo man sich fragt, wie konnte das sein, dass man früher bei öffentlichen Veranstaltungen mit irgendwelchen Messern, egal welcher Länge, herumlaufen konnte. Das wird natürlich ein Punkt sein. Viele andere gewalttätige Netzwerke, radikalisierte Netzwerke, die überhaupt nichts mit Asylverfahren zu tun haben oder mit Migration zu tun haben. Da wird vieles miteinander vermischt. Das ist eine große Gefahr, auch in der politischen Debatte. Und dann natürlich das Zuständigkeitsgerangel in Deutschland. Ich glaube, das ist bei diesem Sicherheitspaket auch nochmal klar geworden, wie tatsächlich die Zuständigkeiten so zersplittert sind immer noch. Das ist ja in vielen anderen Bereichen in diesem Land auch so. Also Kommunen, Länder, Bund. Also zum Beispiel das Abschieben. Dafür sind die Bundesländer Bundesländer zuständig. Könnte man sich auch fragen, hier muss das sein? Ja? Hm. Sollte das nicht eigentlich eine Bundesangelegenheit sein? Für die Bundespolizei, für das Bundesinnenministerium, vielleicht auch für das BKA, aber nicht für Bundesländer, für so ein kleines Bundesland wie Thüringen zum Beispiel, ja? Oder Sachsen-Anhalt, die mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Also da gibt es noch viele andere Dinge. Und natürlich die europäische Ebene, das Dublin-Verfahren, das die Harmonisierung der europäischen Asylrichtlinien und vieles andere mehr. Das ist ja alles nicht wirklich funktionabel. Also da bräuchte es wahrscheinlich einen grundsätzlichen Wandel, auch einen gewissen Realismus, aber dabei eben auch immer natürlich die ethischen, die humanistischen Grundlagen nicht verlieren. Also ich persönlich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich will mich sehr dafür aussprechen, dass das Grundrecht auf Asyl, und es wurde auch immer wieder gesagt in den letzten Tagen, natürlich Teil dieses Grundgesetzes bleiben sollte. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie auch das schlagende Herz dieser Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man im Kern zumindest nicht angreifen sollte, aber vielleicht modernisieren, was die Ausführung angeht.
Ja, okay. Aber das würdest du schon sagen, das wird nicht angegriffen?
Ich würde sagen, im Kern wird es nicht angegriffen. Ja. Wir reden hier vom Grundgesetz.
Ja.
Also falls, erstens mal bräuchte es dafür ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Die wird es so nicht geben, die Ampel würde das nicht mitmachen. Ja. Und das Asylrecht wurde ja auch schon mal reformiert. Die Älteren erinnern sich in den 90er Jahren. Es hat immense Erschütterungen ausgelöst in der Gesellschaft. Klar kann man überlegen, ob man diesen Asylparagrafen im Grundgesetz ergänzt mit bestimmten Details, die auf die moderne Sicherheitsbedrohungs-, internationale Lage besser reagieren. Das sollte man auf jeden Fall überlegen und durchaus auch diskutieren. Aber politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das ist für mich also wirklich ein Kern des Selbstverständnisses. Und ich glaube, das ist auch innerhalb, ich sag mal, der demokratischen Mehrheit in diesem Land eigentlich auch unumstritten und auch eigentlich bei der Union. Also klar, gab es da immer wieder Stimmen. Wir haben das gehört, ne? Also womöglich Einschränkung
des Asylrechts,
Asyl, so, ne?
Für Afghanen und Syrer, Friedrich Merz.
Ja. Aber im Kern als generelle Aussage, glaube ich, würde das viele, auch CDU und CSU-Wähler, abschrecken, wenn sich die Parteien sich dafür einsetzen würden, das Asylrecht abzuschaffen.
Okay, was ich ja darüber hinaus interessant finde, die Ampel konnte sich auf einmal super schnell und ziemlich geräuschlos
nach
Solingen auf ein Maßnahmenpaket einigen. Wie erklärst du das?
Das ist wirklich beeindruckend. Das ging wirklich so. Also es ist auch nicht nur nach außen so. Also alles, was man hört aus den Ministerien, aus den Verhandlern, die haben sich wirklich wenige Stunden nach Solingen, haben die sich schon verständigt. Mhm. Dann haben sie sich drei Tage später schon zusammengesetzt, haben ganz pragmatisch miteinander verhandelt. Die waren so schwärmerisch gestern bei der Vorstellung dieses Sicherheitspakets. Sie haben sich alle gegenseitig gelobt. Ganz toll, wie wir zusammengearbeitet haben, wie wir pragmatisch waren. Ich glaube, der Ampel ist klar geworden, angesichts der Landtagswahlen, des immensen auch innenpolitischen Drucks, vor dem sie stehen, dass die Ampelparteien, wenn es wirklich schlimm kommt für diese drei Parteien, womöglich in den Landesparlamenten von Thüringen und Sachsen nicht mehr vertreten sein werden. Das ist eine politische Welle, die da womöglich am Montagabend über ihnen da zusammenschwappen würde und die sozusagen die Debatte nochmal ganz neu definieren würde. Dem wollten sie etwas entgegensetzen. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, Sicherheitsgefühl, ne? Du hast vorhin das Wort Gefühl verwendet, das Emotionale, wie fühlt man sich, wie sicher fühlt man sich, was sind die Zahlen auf der anderen Seite, die das oft gar nicht wirklich belegen. Das ist auch eine durchaus gerechtfertigte Debatte. So diskutiert die Gesellschaft nun mal. Und darauf muss eine demokratische Regierung auch reagieren. Auch wenn die Zahlen vielleicht nicht dem immer folgen. Aber die Gesellschaft ist nun mal aufgewühlt diesbezüglich. Und darauf muss man reagieren. Und das wurde, glaube ich, dieser Ampel klar.
Wobei natürlich schon aus den Zahlen deutlich wird, dass die Zahl der Messerkriminalität beispielsweise deutlich gestiegen ist. So, und jetzt kommen wir auf den Anfang des Gesprächs zurück. Omid Nuripur, der noch am Mittwoch gesagt hat, was er von Abschiebung nach Afghanistan hält. Du hast auch schon gesagt, wie sich einige Grüne jetzt geäußert haben zu diesen Abschiebeflügen. Wie schwer ist insbesondere den Grünen dieser Kompromiss gefallen?
Ja, das haben wir auch von Kanan Bayram gehört, aus dem Justizausschuss im Bundestag, von den Grünen, die bei uns da im Gespräch war. Ich glaube, das ist eine Debatte, die bei den Grünen noch nicht beendet ist. Also insgesamt, glaube ich, werden die Grünen jetzt zeigen müssen, wie sie da bei diesem Thema agieren, wer letztlich da das letzte Wort haben wird. Und die Debatte ist noch nicht beendet. Ich finde das gut, dass diese Debatten stattfinden. Das ist wichtig. Es wird ja viel immer gesagt, die Ampel streitet sich ständig und so. Aber ich finde das gut, dass die Debatten, die in der Gesellschaft stattfinden, der Streit in der Gesellschaft stattfindet, eben auch durchaus auf Regierungsebene ausgehandelt wird. Warum eigentlich nicht? Das Paket liegt ja vor. Es ist ja von der Regierung beschlossen. Die Debatten dürfen und sollen geführt werden.
Wladimir, danke dir.
Gerne.
Ist das ein Lichtblick oder zeigt es eher, wie desolat die Lage im Gazastreifen nach knapp 11 Monaten Krieg und Zerstörung ist? Ab Sonntag hat sich Israel zu humanitären Feuerpausen bereit erklärt, damit die Weltgesundheitsorganisation Hunderttausende Polioimpfungen an Kindern vornehmen kann. Polio, Kinderlähmung, eine Krankheit, die wir eigentlich längst besiegt haben, dank Impfung, ist in Gaza nämlich wieder aufgetaucht. Sprechen wir drüber mit Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv. Hallo Jan-Christoph.
Hallo.
Die Rückkehr von Polio nach Gaza, wie war das möglich?
Na, das liegt natürlich an den katastrophalen Bedingungen, die da gerade im Gazastreifen herrschen, mit 80% der Gebäude, die ganz oder zum Teil zerstört sind, mit aufgerissenen Straßen, mit Menschen, die im Dreck leben, in Zelten leben. Das sind hygienische Zustände, die man sich nicht vorstellen kann. Und gleichzeitig ist das Gesundheitssystem zum Großteil zusammengebrochen. Etwas mehr als ein Drittel der Krankenhäuser können noch arbeiten und die auch nur eingeschränkt. Die Menschen sind wirklich in furchtbaren Zuständen. Und dann war es natürlich so, dass seit dem 7. Oktober, seitdem der Krieg im Gazastreifen begonnen hat, auch zum Beispiel neugeborene Kinder, und davon soll es über 50.000 geben, nicht geimpft wurden. Die wurden nicht anständig versorgt. Davon muss man zumindest ausgehen. Und auch Nachimpfungen von Kindern unter 10 Jahren, das ist ja die entscheidende Gruppe, haben nicht stattgefunden in dieser Zeit. Und deswegen gibt es jetzt ein großes Problem. Im Juli wurden zum ersten Mal Erreger gefunden im Abwasser, das ja auch so ein Problem ist in Gaza, Abwasser, frisches Wasser überhaupt. Und dann gab es jetzt einen ersten Fall, ein Mädchen hat Lähmungserscheinungen. Und wir wissen ja, Polio ist hoch ansteckend. Und wenn die Lungenmuskulatur betroffen wird, dann ist es auch tödlich.
Ja, und eigentlich war es ja weltweit im Griff. Wie groß ist denn jetzt das Risiko, wenn es jetzt wieder so einen Herd gibt, dass sich die Krankheit über Gaza hinaus ausbreitet? Fürchtet die Weltgesundheitsorganisation das?
Also auf jeden Fall haben das selbst auch israelische Gesundheitsexperten im Blick, dieses Thema. Die sprechen schon auch im Fall, wenn es nur einen Ausbruch der Krankheit gibt, in einem Fall von einer Epidemie. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich, dass Israel, das Nachbarland sozusagen vom Gazastreifen, ein sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem hat. Das ist sehr hoch entwickelt. Da kann man davon ausgehen, dass die Bevölkerung zu einem Großteil geimpft ist. Wichtig ist, dass über 90% der Bevölkerung geimpft sind. Das sagt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Diese Quote braucht man, um dann tatsächlich zu erreichen, dass die Krankheit wirklich dann zu einer Epidemie wird.
So, und das steht jetzt in Gaza in Frage, ob das noch so ist. Und jetzt sollen 640.000 Kinder geimpft werden. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz trivial in einem Kriegsgebiet, das abgeriegelt ist, wo die Gesundheitsversorgung, naja, mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Wie läuft das ab?
Das ist ein Riesenproblem. Es gab ja Forderungen von der Weltgesundheitsorganisation und auch vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die gesagt haben, wir brauchen erstmal mindestens 7 Tage Feuerpause, um das überhaupt zu erreichen. Und dann muss man wissen, es reicht nicht nur eine Impfung, sondern nach 4 Wochen muss dann nochmal geimpft werden, um dann wirklich eine Immunisierung zu haben. Das heißt also, das muss jetzt passieren. Es braucht Gebiete, in denen tatsächlich dann auch die Impfteams halt anrücken können, wo Menschen auch hinlaufen können, ohne sich in Gefahr zu bringen. Das ist im Gazastreifen an vielen Orten jetzt einfach nicht möglich. Tatsächlich hat man sich jetzt, wie es scheint, geeinigt darauf, dass zunächst am Sonntag für 3 Tage es eine humanitäre Feuerpause im mittleren Bereich des Gazastreifens geben soll und dann danach im Süden und dann auch noch im Norden, sodass man nach und nach diese Gebiete da erreichen kann und dass die Menschen da auch in die Impfstationen kommen. Das wird vorbereitet. Der Impfstoff ist schon im Gazastreifen. Das sind über 1,2 Millionen Dosen, die da reingebracht wurden. Und es soll jetzt eben an 400 Impfstationen, die da eingerichtet werden, dann eben mit 300 mobilen Teams, die da unterwegs sind, geimpft werden im großen Stil. Da sind sehr viele Helfer dabei. 2200 Helfer, sagt die Weltgesundheitsorganisation, sollen diesen Impfstoff herabreichen, damit das dann eben funktioniert und wirklich viele Menschen erreicht werden. Man kann nur hoffen, dass die Bevölkerung, vor allem die kleinen Kinder bis 10 Jahre, dann auch tatsächlich an diese Orte kommen und dass da nicht große Distanzen sind. Man muss sagen, die Bevölkerung im Gazastreifen hat natürlich wenig Vertrauen in humanitäre Feuerpausen, weil die genau wissen, jederzeit können irgendwie die Kämpfe wieder ausbrechen. Es kann jederzeit wieder sein, dass es Luftangriffe gibt oder dass es Schusswechsel gibt. Und viele Menschen haben überhaupt Angst, sich im Gazastreifen zu bewegen.
Ist dieses Misstrauen berechtigt? Israel hat ja wahrscheinlich jetzt auch in so einer Situation kein Interesse daran, die Feuerpause zu brechen.
Ja, das sollte man meinen. Israel hat auch ein Interesse daran, dass diese Impfungen stattfinden. Zumindest haben sie sich darauf eingelassen. Auf der anderen Seite ist die Erfahrung der Menschen halt schon, dass die Kämpfe immer überall ausbrechen können, dass sie vor allem immer wieder auch die Gebiete verlassen müssen, die dann als humanitäre Zonen ausgewiesen waren, dass sie wieder auf die Flucht müssen. Wir müssen uns vorstellen, von den 2,2, 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen sind 1,9 Millionen auf der Flucht. Die leben nicht zu Hause, die leben in Zelten oder in irgendwelchen Behelfsunterkünften. Die sind hochgradig traumatisiert. Die haben die Erfahrung gemacht, dass sie mehrfach die Orte wechseln mussten und dass das auch gefährlich war, dass auf Zivilisten geschossen wurde, dass es Luftangriffe gab, bei denen Menschen, auch Zivilisten, gestorben sind. So ist ja auch zu erklären, dass es insgesamt jetzt nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das von der Hamas geführt wird, aber die Zahlen werden für glaubwürdig gehalten, auch von internationalen Organisationen, über 40.000 Tote gibt. Das heißt, die Leute fühlen sich dort nicht sicher und deswegen werden sie natürlich jetzt alles dafür tun, dass sie an diese Impforte kommen. Und man kann nur hoffen, dass sie nah daran sind, wo sie wohnen. Viele werden das machen, aber viele werden dabei große Angst haben.
Wenn so eine relativ komplex wirkende Operation möglich ist, durch eine Verständigung zwischen Israel und der Hamas und der WHO, wieso ist es dann nicht möglich, die Bevölkerung anständig zu versorgen?
Ich weiß gar nicht, ob die Hamas dem zugestimmt hat, ob die da richtig beteiligt war, aber auf jeden Fall ist das natürlich im Interesse der Hamas, wenn die israelischen Truppen sich aus bestimmten Gebieten zurückziehen. Das ist so auf jeden Fall, aber natürlich ist das die Grundfrage. Israel sagt, wir müssen die Hamas bekämpfen. Das Ziel, eines der Ziele dieses Krieges ist ja die Zerschlagung der Hamas. Und wir beobachten, dass in vielen Bereichen des Gazastreifens immer wieder Kämpfe aufflammen, dass sich dort die Hamas neu formiert, dass sie sich in Gebäuden verschanzt oder eben in Tunneln, von denen ja auch viel die Rede war. Und dass dann die israelischen Truppen immer wieder dahin gehen müssen, wo sie eigentlich schon waren und wo man dachte, man habe die Hamas dort schon zerschlagen. Das heißt, das ist ein Riesenproblem in dieser Kriegführung. Und das ist eben ein Riesenproblem auch für die israelischen Kriegsziele, die bisher nicht erreicht sind. Das eine ist eben die Zerschlagung der Strukturen der Hamas, das andere die Freilassung oder Befreiung der Geiseln. Auch das ist ja sehr unzureichend bisher passiert. Da sind noch über 100 Geiseln in der Hand der Hamas, tot oder lebendig. Also die Ziele werden nicht erreicht. Israels Kriegführung wird sehr heftig kritisiert, weil es eben für ganz große Vernichtung sorgt und für viele, viele auch zivile Opfer und große Zerstörung. Und das ist eben ein Problem dieses Krieges, dass das immer wieder auch verhindert, die Bevölkerung normal zu versorgen, dass auch Hilfsorganisationen es nicht schaffen, die Orte zu erreichen, wo die Hilfsgüter verteilt werden müssen. Es gab jetzt wieder einen Vorfall, dass ein Auto der UN beschossen wurde, was einen Konvoi mit Hilfsgütern durch den Gazastreifen leiten sollte. Das ist wieder so ein Vorfall, wo natürlich das Vertrauen dann in die israelische Seite, mit denen das eigentlich abgesprochen war, dann sinkt und wo die Menschen, die im Gazastreifen leben und die auf Hilfe warten und jetzt eben auch auf so eine Impfung tatsächlich auch nur wenig Vertrauen haben, dass das klappt.
Jan-Christoph, ich habe ja eingangs fast mehr zu mir selbst die Frage gestellt, ob das jetzt ein Lichtblick ist, weil eben so eine Impfkampagne in Gaza überhaupt möglich ist oder doch eher ein Hinweis darauf, wie desolat die Lage ist. Wie würdest du die Frage beantworten?
Also erstmal ist es natürlich gut, dass man sich jetzt relativ schnell, sage ich mal, darauf einigt, man will jetzt humanitäre Feuerpausen haben, damit diese Impfkampagne möglich ist, damit verhindert wird, dass wirklich diese hochansteckende Krankheit sich ausbreitet. Das ist erstmal eine gute Nachricht, das zeigt auch, humanitäre Feuerpausen sind prinzipiell möglich, wenn man es dann halt will. Auf der anderen Seite, wenn man nach Gaza guckt, dann ist Polio ein großes Problem, aber nicht das einzige. Also die schlimmen hygienischen Zustände, die ich beschrieben habe, die sorgen auch dafür, dass sich andere Krankheiten ausbreiten. Ich habe mal die Zahlen der WHO gesehen. Die sprechen von zehntausenden Fällen von Hepatitis zum Beispiel. Eine 500.000 Menschen im Gazastreifen hat Diarrhoe, also eine Durchfallerkrankung. Es gibt 1 Million Fälle laut WHO von Lungenentzündung. Und dann breiten sich eben auch Kinderkrankheiten aus, weil eben diese Impfungen nicht funktionieren. Windpocken, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Röteln, das sind ganz viele Fälle, die da jetzt eben sind. Und die verdeutlichen auch, dass dieser Krieg nicht nur Schäden verursacht und vor allem Menschenleben kostet, für fast 100.000 Verletzte inzwischen gesorgt hat, sondern dass die hygienischen Umstände, die es dort gibt im Gazastreifen, eben auch dafür sorgen, dass die Bevölkerung noch mehr leidet als ohnehin schon. Da fehlt es wirklich am nötigsten und das zeigt sich eben dann auch an den Krankheitsbildern. Dieser Krieg, der trifft eine Bevölkerung im Gazastreifen und der geht's wirklich nicht gut und Polio ist da nur ein Problem.
Jan-Christoph, danke dir.
Gerne.
Das war es schon wieder für heute, aber ich kündige schon einmal an, dass ihr morgen ab 9 Uhr noch etwas von uns in eurem Deutschlandfunk der Tagfeed finden werdet. Es wird um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gehen, die in vielerlei Hinsicht besonders spannend werden. Manche sprechen ja auch von Schicksalswahlen für die Ampel und für das gesamte deutsche Parteiensystem. Also morgen 9 Uhr einfach mal reinschauen. Thielko Gries war der Redakteur der heutigen Folge. Ich bin Philipp May und dertag@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse für Anregungen jeder Art. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.